Also es gibt, für die, die sich interessieren, gibt es von der Europäischen Gesellschaft für Sexualmedizin die Jänner-Ausgabe 2013, so Standards, Vorgaben, wie man mit welchen Sexualstörungen umgeht. Da haben wirklich die Top-Top-Forscher alle Sexualstörungen durchgeackert und haben zusammengefasst, wie man die standardsmäßig behandeln sollte, sodass alle Patienten, die wir behandeln, auch wirklich eine Chance haben. Ja? Und das zahlt sich aus, dieses eine Volume sich zu bestellen. Therapie von Sexualstörungen, die laufen immer gleich und immer gleich langweilig ab, ja? Normalerweise. Es kommt zuerst eine Sexualberatung, ich schaue immer an, ist die Grunderkrankung gut eingestellt, Diabetes und so weiter, Hyperuricämie, ist das gut eingestellt, sind die Medikamente eventuell kontrasexuell, kann ich die Dosis reduzieren, muss ich sie reduzieren, kann ich ein Ersatzmedikament geben, das habe ich ja oft bei anderen Erkrankungen auch, dass ich Ersatzmedikamente geben kann oder eben auch nicht. Dann sind es eventuell die Hormone, nicht vergessen, bei der Menopause, das wurde lange verleugnet, aber mit dem Abfall des Östrogens ist so, dass die Stickstoffmonoxidproduktion, also die Verfügbarkeit einfach so stark runterfährt, dass die Frau ganz schwer die Erregung aufbauen kann, ganz schwer. Viel mehr Stimulation brauchen würde. Das Blöde ist, eine direkte Stimulation ist für die Frau andererseits schwierig, weil natürlich die Schleimhaut abnimmt an Dicke. Das heißt, sie ist sehr empfindlich und gleichzeitig bräuchte sie aber eine stärkere Stimulation. Also so, dass man dann oft vor einer Schwierigkeit steht, wie geht man denn damit um? Aber es ist wichtig, dass man weiß, es wird zäher, so wie es beim Mann zäher wird, dass er die Erektion aufrechterhalten kann, weil er auch durch die verwinderten Steroide weniger Stickstoffmonoxidproduktion hat. Wichtig ist auch, immer schauen, liegt eine andere Sexualstörung vor. Das, was die Leute uns bringen, ist oft nicht die Sexualstörung, die in Wirklichkeit die Ursache ist. Ganz viele Frauen mit Lustlosigkeit haben Orgasmusstörungen. Ganz viele Frauen mit schmerzhaftem Geschlechtsverkehr sind lustlos. Ganz viele Männer mit Ejakulatio Precox sind lustlos oder haben Erektionsstörungen. Das heißt, ich muss dann einfach schauen, welche Erkrankungen habe ich. Also eine Idee dann behandeln, wenn in Wirklichkeit er so Panik hat vor der Sexualität, dass der Sympathikus so aktiv wird, bringt gar nichts. Ich muss wirklich schauen, ist es eventuell die EP, die Ejakulatio Precox, die einfach ihn so ängstigt, also die Amygdala so aktiviert, dass der Stressnerv aktiviert wird und wir wissen, dass die Ejakulation durch den Stressnerv noch beschleunigt wird. Dann kann ich klassische sexualmedizinische Intervention machen oder halt immer parallel dazu denken, brauchen die vielleicht so ein junges Paar Unterstützung, weil einfach die überfordert ist, die Frau zum Beispiel, wenn sie Haushalt, Beruf und so weiter und Kinderbetreuung nicht unter einen Hut kriegt oder eben die mit chronischen entzündlichen Darmerkrankungen, brauchen die vielleicht irgendwelche Unterstützung, soziale, dass sie mit der, auch mit der Krankheit besser umgehen kann. Sexualtherapie würde ich immer empfehlen, wenn eine Erkrankung chronisch ist und vor allem, wenn das Paar dann in Mitleidenschaft gezogen ist oder wenn der Einzelne oder die Einzelne so verunsichert ist, dass sie sich nicht mehr auf ihren Neuen zugehen traut. Ja, das hat gar keinen Sinn, dass man dann einfach nur ein Rezept ausstellen, die haben einfach Angst und die Amygdala sind hochaktiv bei jeder Begegnung. Und Psychotherapie natürlich, wenn man so wirklich merkt, im Grunde sind das so Fehlvorstellungen von Sexualität, die nichts damit zu tun haben, was realisierbar ist, da muss man einfach das korrigieren. Muss der Patient und die Patientin lernen, warum ist mir das so wichtig. Ja? Ganz viele Frauen zum Beispiel, die Orgasmen vorlügen, weil es zu ihrem Repertoire gehört, sie müssen eine sexuell attraktive Frau sein. Und die sexualisieren jeden Kontakt mit dem Mann und sind aber so schnell, dass der Mann einfach denkt, was, ist das eine Schafe? Und dabei ist die noch lange nicht da. Die sind mit ihrem Körper überhaupt nicht im Schlafzimmer, sondern sie ist nur da, werde ich gesehen, bin ich schön, magst du mich? Wenn ich keinen Orgasmus habe, liebt er mich nicht. Also das heißt, sie reproduziert ein Bild von dem, was sie glaubt, nur dann werde ich geliebt. Und das ist natürlich dann schwer mit so einer Person, dann die muss in Psychotherapie gehen oder in Sexualtherapie, weil es ist eine Mischung. Sexualtherapie ist ja im Grunde eine Therapie mit dem Fokus auf Sexualität. Aber was können wir in unserem Praxisalltag tun, was können Sie tun? Mit dem, was Sie heute gelernt haben, aber schon vorher in Wirklichkeit, könnten Sie einfach, indem Sie beraten, bis zu einem Drittel der Fälle lösen und den Patientinnen helfen und den Patienten. Das ist das Schöne, das wirklich Schöne. Und das Wichtigste daran ist, an dieser Beratung, dass ich einfach den Zusammenhang zwischen Erkrankung und Sexualstörung aufzeige. Das ist so magisch. Wissen Sie, wie die Männer bei mir abnehmen, wenn ich ihnen diese Ratte zeige? Und ich messe immer, ich habe ein Maßband und messe immer den Bauchumfang ab. Und das Erste, was sie machen, wenn sie kommen nach vier Wochen, zack, rasen sie zum Maßband und sagen, messen Sie. Ja? Also das ist ihnen ganz wichtig, mir zu zeigen, sie haben es verstanden, worum es geht. Ja? Oder sie bringen mit die neuen Werte, wo sie sagen, schauen Sie mein Cholesterin. Ja? Und so, ja? Also das heißt, indem sie verstehen, wie sie die Sexualstörungen eventuell verbessern können oder verhindern können, haben wir sie schon zumindest zum Teil gewonnen. Das wissen sie einfach, bei mir wissen das alle. Ich sage ihnen eben, ich habe manche wirklich, die schauen so, früher haben wir immer gesagt, stattlich, ja? Eigentlich fesch. Ja? Aber ich sage, es nutzt ihnen nur nichts, dass sie jetzt fesch sind, ja? Weil einfach das kontrasexuell ist. Und dass man sie auch aufklärt, dass sie vielleicht gesünder leben sollten, dass sie aktiv werden sollten. Da gibt es eben diese von Esposito ausgearbeitete Variante, die der Professor Markreiter immer bringt, nämlich will man die Hormone erhöhen, dann sollte man 2 bis 3 Mal wöchentlich ein Krafttraining machen mit den jeweiligen Sätzen und Wiederholungen. Und dann kann ich wirklich rein selber von meinem Körper aus die Steroidhormone erhöhen. Wenn ich aber eher die Potenz erhöhen will, dann sollte ich 2 bis 3 Mal wöchentlich Ausdauertraining, die 45 Minuten, nicht länger, weil sonst erschöpfe ich und dann geht das Ganze eher im Keller runter. Ja? Und einfach schauen, dass ich entsprechend die Kalorien dadurch verbrenne, was dem Körper sowieso schon gut tut. Und eine Gewichtsreduktion um 10% verbessert die Erektionsfähigkeit. Nur, wenn ich mir immer vorstelle, ich habe viele mit über 20 Kilo. 10%, ja, das ist ein Aufwand, was die da betreiben müssen. Und die wissen ja zum Teil überhaupt nicht, die essen ja komplett kontrasexuell. Am Abend massenhaft Brot. Das ist das Schlimmste für den Körper, massenhaft Kohlenhydrate. Das ist ja 1:1 wird das zu Fett umgebaut, ja, anstatt dass sie da umsteigen auf eher Protein und Gemüse. Ja. Also, dass wir ihnen zeigen, dass man auch sinnlich essen kann und was für die Sexualität tun kann. Aber ich kann auch beraten, zum Beispiel bei Vaginalverklebungen nach Bestrahlungen bei den Frauen, dass es eben diese Vaginaltrainer gibt, die sehr gut sind, mit Gleitgelen angewandt. Oder dass es eben, das hätte ich sollen einbauen. Es gibt so schön The Other Secret. Es gibt dieses Secret, Victoria's Secret, und da gibt es The Other Secret Unterwäsche. Wunderschöne Frauenunterwäsche, aber für Frauen mit einem Stoma. Wirklich sehr, sehr hübsch. Also, dass man einfach zeigt, ihr habt einfach genug Varianten, dass ihr trotzdem sinnlich bleibt oder dass ich vielleicht bei Stuhlinkontinenz diese Vaginal-Tampons ihnen empfehle oder eine Irrigation, weil ich dann doch stundenlang ohne Stuhl bin. Wenn die mir beschreiben, wie sie sich fühlen mit einem Stoma, diese Angst, weil so viele haben natürlich schon mal erlebt, dass das abgegangen ist, und diese Peinlichkeit, dieses unendlich Peinliche, ja, dann weiß man, dass es wichtig ist, dass wir ihnen helfen zu einer Sinnlichkeit zurück. Und wenn ich nicht drüber reden will, dann gebe ich zumindest einfach die Broschüren, die jetzt immer mehr werden. Jetzt habe ich mal schon, jetzt haben wir schon 3 eigentlich. Es kommt jetzt ein für Räume auch schon heraus. Also es tut sich vieles, sodass wir zumindest uns entlasten können. Das ist zwar eine alte Studie, aber einfach nachfragen. Ja, weil man gesehen hat, in der alten Studie spontan berichten die gar nicht. Aber wenn man nachfragen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie uns sagen, dass sie Sexualprobleme haben. Was könnte ich dann tun? Wenn man die sagen, okay, ich habe Erektionsstörungen, dann muss man halt schauen, was haben denn die für eine Ideologie? Was wollen denn die? Ich frage immer, bevor ich irgendetwas tue, was stellen sie sich denn vor? Was ist denn am Ende? Wie ist denn die Sexualität am Ende? Weil ich möchte immer wissen, was wünschen sich die Amygdala? Ja? Die haben oft Vorstellungen, sorry, das ist nicht einmal ein Porno-Prinz, kann das, ja? Also das geht dann nicht. Sondern sie müssen, ich höre es mir an und dann werde ich ihnen sagen, was wahrscheinlich ist und ich begleite sie dorthin. Ja, manche sagen auf keinen Fall Potenzmittel, dann schaue ich, dass ich ihnen ein sehr hoch dosiertes L-Arginin verordne, das ja auch in Wirklichkeit nur Stickstoffmonoxid bereitstellt. Und zum Beispiel bei Zirkomet haben wir 6 Gramm drinnen, während bei L-Arginate haben wir 5 Gramm drinnen. Da muss ich halt bewusst sein, dass das nur 1,5 Stunden dann im Körper ist, während die Potenzmittel, je nachdem welche ich verordne, zwischen 5 bis 7 bis hinauf zu 36 Stunden im Körper sind. Was habe ich dann zur Verfügung bei den PDE5-Hemmer? Angefangen das älteste natürlich Viagra und jetzt all die Generika, bis hin zu dann kam Levitra und Vivanza und dann kam Cialis. Und die Cialis 5 Milligramm, das ist die niedrigste Dosis, die ab dem 3. Tag die höchste Dosis ist. Und Spedra als letztes, das eine gute Option ist, weil die eigentlich nur im Penis wirkt. Also wenn jemand Kopfschmerzen hat, dann kann man umsteigen auf Spedra, weil wirklich die Rezeptoren im Gehirn kaum. Also da müsste ich wirklich wahnsinnig hoch hinaufdosieren, dass die überhaupt im Gehirn wirken können. Also das ist die Option für Nebenwirkungen. Klassisch ist aber, alle Diabetiker, die schlecht eingestellt sind, die werden einfach mit dem nicht auskommen nach ein paar Jahren. Die werden, wenn sie Glück haben, früher gab es ja nur die Schwellkörperinjektionstherapie, die haben jetzt diese Urethral-Möglichkeit, dass sie das Prostaglandin-Kügelchen wirklich abgeben an die Harnröhre und innerhalb von 5 bis 10 Minuten haben sie dann eine Erektion, weil das Prostaglandin doch gut wirkt, aber man muss sehr hoch hinauf dosieren, also nicht mit den 500er anfangen, sondern gleich die 1000er nehmen. Und auch da ist es so, dass wenn wirklich der Körper schon länger schlecht eingestellt ist und ich eine starke endotheliale Dysfunktion habe, die nicht wirken werden und ich werde einfach die Schwellkörperinjektion mit Prostaglandin oder die Mixturen verabreichen müssen. Aber alle schlecht eingestellten Metabolika landen zu guter Letzt bei der Vakuumpumpe, weil denen wird man auch keine Penisprothese geben, so gut die sind, weil einfach die Abstoßung und die Komplikationsrate zu hoch sein wird. Bei anderen nicht. Ich habe zum Beispiel einen Mann mit einem Blasenkarzinom, wo einfach nichts gewirkt hat und der hat wunderbar eine gute, moderne Penisprothese verabreicht gekriegt und der hat mir so glücklich dann geschrieben, ich kenne mich wieder, so war ich früher auch. Ja? Das ist natürlich gut, aber hat sonst keine Risikofaktoren gehabt. Ja, gehen wir Vorsicht bei der Erregungs- und Orgasmusstörung. Bevor ich da losgehe, immer mal fragen, zuerst bei den Frauen, ist die passend stimuliert? Typischerweise erklären die Frauen, es geht mir so gut, es ist vorher so schön, das Vorspiel ist super. Und dann dringt der Mann ein, die Erregung steigt, wenn sie Glück hat, ein bisschen an und dann fällt sie ab. Das ist klassisch falsche Stimulation, unpassende Stimulation, damit die Erregung ansteigt. Das heißt, sie muss schauen, dass sie die passende Stimulation hat. Da gibt es zum Beispiel eine Technik, die heißt Coital Alignment Technik. Normalerweise ist es so, dass Männer eindringen, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Das ist im Grunde für die Klitoris sowas von langweilig und uninteressant, außer der Mann hat so einen langen Penis, dass er immer gleichzeitig auch den Muttermund mitstimuliert, aber sonst ist es langweilig. Also das heißt, Mann dringt ein, hoppala, wo ist das? Mann dringt ein und dann gehen die Bewegungen gegenläufig. Er geht nach oben, sie geht nach unten und dann bei jeder Bewegung werden all die Schwellkörper der Frau mitstimuliert, innere, äußere. Und das kann man bei verschiedenen Stellungen dann auch machen. Ja? Also das heißt, man muss schauen, wenn es mir so wichtig ist, dass ich vaginalen Orgasmus kriege, viele haben das zufällig entdeckt. Viele wissen, welchen Winkel sie einnehmen müssen. Das wäre dann eine Möglichkeit. Und man sieht, dass das eine amerikanische Seite ist, weil bei uns werden halt einfach Nackerte abgebildet, aber die sind das geht in Amerika nicht. Was mache ich dann, wenn ich weiß, die Frau hat gut stimuliert? Also sie hat es versucht mit dem Vibrator. Es gibt ganz tolle, ich weiß nicht, ob Sie schon mal im Frauenerotik-Shop waren in Wien, in der Esterhazy-Gasse, das ist der seriöseste Shop, den es gibt. Alle sind Sexualberaterinnen, die sind ausgebildet, Männer und Frauen sind willkommen. Die wissen alles, alles, was sie immer brauchen. Die sagen es ihnen, ich musste einmal eine über 70-jährige Patientin begleiten. Die hat mich nach 5 Minuten vergessen, weil die hat nur noch mit denen geredet. Ja? Also die können wirklich sehr seriös beraten. Und es ist oft gut, dass man mit dem Vibrator selber trainiert, nur Vorsicht, das ersetzt nicht das Lernen, wie man was mit dem Partner macht. Oft sind allerdings Partner eifersüchtig auf die Vibratoren, muss man auch sagen, also das Gefühl haben, warum schafft sie es mit ihm, also mit Pauli, ich sage immer den Pauli, ne? der eine heißt nämlich Pauli. Der heißt wirklich so. Also warum schafft sie es mit dem Paul und mit mir nicht? Jetzt muss man halt einfach wissen, der Penis vibriert nicht. Es gibt zwar überhaupt einen, der hat ganz viele Programme drinnen, schnell, langsam, Perlen, die rauf und runter gehen und so Zeugs. Wichtig ist natürlich, dass ich schaue, wie wird das zum Spielzeug für uns. Weil natürlich für den Mann ist das auch wunderbar, wenn man den einsetzt, wenn man wirklich den Nervus pudendus mitstimuliert und den ganzen Penis schafft. Das kann für ihn so ein Gewinn sein. Und wenn man das dann sagt in der Therapie, merke ich, wieso gleich wieder der Pauli auch sein Freund wird. Aber es ist natürlich auch so, dass ich der Frau, die eine genitale Erregungsstörung hat, natürlich einmal zuerst schaue, Vorsicht, sind die Hormone vielleicht einfach nicht passend, dass ich lokal was tun muss oder eventuell systemisch, wenn es keine Kontraindikation ist und wenn sie dafür ist. Ansonsten versuche ich es mit L-Arginin, auch hochdosiert bitte. Dann kann es sein, dass manche Frauen zum Beispiel einfach das Gefühl haben, ich spüre nicht mehr diese Durchblutung in den Genitalen. Dann nehme ich das heißt Eros Device. Das ist eine Vakuumpumpe, aber eine wahnsinnstolle. Nicht nur, dass sie die ganzen Klitorisstrukturen voller Blut macht, sondern sie vibrieren auch. also vibriert. Das heißt, die Frauen erleben zum Teil zum ersten Mal einen Orgasmus überhaupt so. Oder erleben wieder nach längerer Zeit, wenn sie krank waren, oh, so fühlt sich das an, wie mein Genital gut durchblutet ist. Aber wie gesagt, L-Arginin kann ich, PDE5-Hämmer, das ist alles off-label. PDE5-Hämmer wird aber immer in allen diesen Zentren gemacht, in den großen sexualmedizinischen. Warum? Weil wir natürlich genau dieselben Rezeptoren im Genital haben wie die Männer. Der Haken bei den Studien, bei den Viagra, also Pfizer-Studien, die wurden ja abgebrochen damals mit dem PDE5-Hämmer. Warum? Weil nicht unterschieden worden ist, ob die Frau eine genitale Erregungsstörung hat oder eine emotionale. Die emotionale Erregungsstörung kann ich PDE5-Hämmer bis da oben hinfühlen, es ändert nichts. Es hat sich gezeigt bei den Studien, dass die Frauen nicht gemerkt haben, dass sie genital komplett angeschwollen und ganz feucht waren. Sie haben keinen Kontakt zu ihrem Genital gehabt. Also das heißt, das wäre dasselbe, wie wenn ich einem Mann, der eigentlich eine Batzenerektion hat, PDE5-Hämmer gibt, der wird sagen, hey, das ist ja kein Unterschied. Kann er nicht. Ja? Also das bedeutet, ich muss zuerst evaluieren, hat sie eine emotionale Erregungsstörung oder eine genitale, und nur der gebe ich PDE5-Hämmer und lasse es mir natürlich unterschreiben, dass das off-label ist. Gleitgele, Vorsicht, wässrige Gleitgele trocknen wahnsinnig schnell aus, die anderen sind aber manchmal so pappig. Am besten ist eben, man schickt sie diese Frauen erotisch shoppen, lässt sie probieren. So schöne, ganz fluffige Gleitgele gibt es. Sie werden sehen, wenn die mal dort waren, die Frauen, wir haben früher Fortbildungen dort gemacht, das war echt toll. Ja? Da haben wir auch mehr erfahren, nämlich, ja? Ich soll es wiederholen. Dann diese Befeuchter, das Hyalofem, also die Hyaluronsäure, die hält 3 Tage einen Feuchtigkeitsfilm in der Vagina, und das ist natürlich schön im Vergleich zu den Zäpfchen, die auch gut sind, muss man auch sagen, Chikatilina ist sehr gut, aber da muss man jeden Tag das reingeben, und die Frauen sagen oft, das so sabbert, aber Chikatilina ist gut, ja, aber das hält eben nicht 3 Tage lang durch. Ejaculatio precox, welche Form der Ejakulation liegt vor, die angeborene oder primäre, die kann aber auch manchmal psychisch sein, aber was heißt psychisch? Wenn jemand ein System hat, das immer so ist, innen, ja, ein sympathotoner Mensch, der hat natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass er vorzeitig ejakuliert, weil der Sympathikus ja für den Samenerguss zuständig ist. Und ich weiß oft nicht, ob viele wachsen in Familien auf, wo von klein auf so eine Spannung zwischen den Eltern ist. Die beschreiben mir, dass sie einfach das Gefühl haben, sie sind in einem Kriegsszenario gewesen. Und sie sind von klein auf ängstlich gewesen. Vater, der die Mutter schlägt, oder drohende Schläge. Also dann ist es einfach so, dass ich mir denke, okay, ist das erworben? Ja, es ist erworben. Aber für mich ist es halt einfach schon neurobiologisch, weil dieser Mensch einfach nur noch so ist. Ja? Dann gibt es die erworbene Form, wo der Patient sagt, er hat nie Probleme gehabt, und dann nach einer gewissen Zeit merkt er plötzlich, er ejakuliert zu schnell. Da schaue ich immer auf die Paardynamik, wenn sie vorher okay war und plötzlich ist irgendwas anderes, wenn die gleich geblieben ist, schaue ich Prostatitis, Schilddrüsenstörungen, Amphetamine, die könnten die Ursache sein. Die natürliche Variante kennt jeder. Quickie, in jeder Zeitschrift steht der Quickie, das ist aber kein vorzeitiger Samenerguss. Das ist einfach, wenn man länger keine Sexualität hatte und hungrig ist. Wie ist es oft, dann geht man einfach zum Mäcki und isst einfach ganz schnell was, wenn man satt werden will oder am Stand ins Eck. Aber natürlich ist es ein unterschiedlicher Sex. Wenn ich jedes Mal nur McDonald's-Dings esse, ist es nicht dasselbe, wenn ich manchmal dazwischen was Gescheites habe. Ja? Also würde ich sagen, es kommt darauf an, warum man jetzt einfach schnell kommt. Und der vorzeitige EP-ähnliche Ejakulationsstörung, der hat gar keine, aber er glaubt, er hat sie, und das sind meistens Männer, deren Partnerinnen länger brauchen als sie und sie das Gefühl haben, sie müssten so lange können, bis die Frau kommt. Da sage ich eben immer die Daten, wissen Sie eh, wie viele Frauen regelmäßig einen Orgasmus kriegen und so weiter. Ja? Und dann schaut man, wie gehen sie damit um. Viele haben einfach das Gefühl, vor allem in neuen Beziehungen, die verlässt mich trotzdem, wenn sie nicht vor mir einen Orgasmus hat, weil es zeigen alle Studien zum Beispiel. Jede zweite Frau beklagt sich, dass sie keinen Orgasmus kriegen kann. Es sind aber nur die Frauen, die immer einen leichten Orgasmus gekriegt haben, vaginal. Also dann müsste man fragen, wie kriegt denn ihre Frau einen Orgasmus? Ja, vaginal, klitoral? Weil es nutzt damit gar nichts, wenn die Frau überhaupt vaginal keinen Orgasmus kriegen kann, nutzt das nichts. Und die andere Hälfte der Frauen beklagen sich aber über ganz was anderes. Sie sagen, der Partner hat keinen Kontakt zu mir, der Partner ist nur konzentriert auf, hoffentlich kann ich 3, 4 Bewegungen mehr machen, denkt an was Grausliches, hat keinen erotischen Kontakt, stimuliert sie nicht. Ja? Also er ist nur fixiert auf das, ja, statt 2-mal, 5-mal. Ja? Und das ist komplett unerotisch. Und die Frauen merken, wie sie aggressiver werden, weil er einfach sich so auf die Zeit konzentriert. Und denen zum Beispiel dann ein Prodigy verschreiben, ist ein Quatsch. Er muss vorher doch schauen, dass er was anderes lernen muss, in Kontakt bleiben und dann die Medikamente dazu nehmen. Darum habe ich halt einfach gerne die Partnerin dabei. Was gäbe es da? Also wenig, was wirklich wirkt. Ja. Also das da finde ich natürlich ein Blödsinn bei Männern, die einen guten Kontakt zu sich haben und man einfach merkt, sie haben die angeborene Form. Stopp, Start. Ich möchte wissen, wer sie, also der, das erfunden hat, ich weiß es leider nicht mehr, ob der mal schon erlebt hat, wie man sich als Liebhaber fühlt, man ist gerade in Schwung und dann stopp und man quetscht da den Penis zusammen, denke ich mir, hat der eine Vorstellung, wie dann die Sexualität abläuft, wie der als Liebhaber dasteht? Ja, ist nett zum sich kennenlernen. Also ich sage nichts als Einzelübung, aber dass man dann die Illusion hat, dass die Sexualität dann entspannt ist, die Frau wird meistens mit entspannt und denkt an dieses Quetschen. Ja. Dann die lokale Therapie, natürlich kann man Lokalanästhetika geben, Vorsicht, da gibt es keine Dosisvorschreiben. Manche dosieren viel zu hoch und dann haben sie Erektionsstörungen oder vergessen es wegzuschmieren, dann kriegt die Frau eine taube Vagina und dann ist überhaupt nichts. Und Kondom nutzt natürlich nichts bei jemandem, der wirklich eine angeborene Form hat, weil das ja eben angeborene Form ist. Aber systemisch kann man sehr wohl. Früher hatte man immer die SSRIs genommen. Der Nachteil ist, wenn man sie chronisch nimmt, dass halt andere Sexualstörungen entwickeln kann. Aber sie haben natürlich verlängert die Ejakulationszeit und das Schmerzmittel Tramal. Verlängert auch die intravaginale Latenzzeit. Das Medikament am Markt ist Apoxetin oder Prilogy. Das verlängert bis zu 3,6-fache. Das klingt vielleicht für manche wenig, aber wenn man weiß, dass der westliche Mann im Schnitt 5,4 Minuten braucht bis zum Orgasmus, weiß man, dass wenn der 1,5 Minuten hatte, dann hat er schon was gewonnen. Es ist für ihn eine unendliche Veränderung. Placebo verlängert allerdings auch. Chronische SSRIs sieht man verlängern auch. Also es gibt den EP-Papst, der verschreibt lieber regelmäßig die SSRIs. Ja. Er sagt, dadurch, dass der Mann das immer nimmt, weiß er, hat was intus. Man muss nur schauen, dass er nicht irgendwie eine andere Sexualstörung entwickelt. Tramadol verändert sehr, sehr lang, weil es nicht nur am Serotoninrezeptor wirkt, sondern auch an Gamma-Opioiden. Und dadurch das verlängert, man darf es natürlich niemandem verschreiben, der Suchttendenzen hat. Das müsste man, off-label ist das natürlich, müsste man in der Evaluierung oder in der Anamneseerhebung schauen, ob das ein Mensch mit Suchttendenz ist. Und dann die ertesteten Dosen sind bis hinauf zu 50 Milligramm bei Bedarf, eine Stunde vorher eingenommen, hält natürlich bis zu 7 Stunden. Aber Vorsicht, dass es nicht Menschen mit Suchttendenz ist. Also sie mussten 100.000 Personen haben sie evaluiert und man ist drauf gekommen, dass nur die, die wirklich schon Alkohol und so weiter zu sich genommen haben oder Medikamente, dass die wirklich abhängig geworden sind. Vor allem, das wird ja nicht täglich genommen, sondern nur bei Bedarf. Und alle Männer wollen eigentlich runter mit der Dosis. Ich habe keinen gehabt, der es erhöht hat. Und jetzt gebe ich es doch schon sehr, sehr oft, falls es nicht wirkt mit Prilogy. Aber sonst am Markt ist eben ein kurzwirksames Serotonin-Reuptake-Hemmer. Das Tolle ist, dass wirklich in kürzester Zeit ausgeschwemmt ist. Das heißt, er ist am nächsten Tag nicht beeinträchtigt in seiner Arbeit, wenn er das nimmt. Vorsicht beim Verordnen. Versprechen Sie nicht, dass es sofort wirkt. Das gab ja damals so einen ideologischen Krieg mit dem Forscher, der das entwickelt hat. Weil er hat der Firma gesagt, ihr müsst sagen, dass das einfach vortesten müssen, manchmal bis zu 8 Mal, bis die optimale Wirkung ist. Und die Firma wollte das nicht nach außen geben. Das ist natürlich ein Haken, weil das ist ein gutes Medikament. Und wenn man aber so tut, als ob es gleich wirkt bei der Mehrheit, dann wird niemand mehr das nehmen. Und es ist das Dilemma, die nehmen jetzt auch wieder, die bewerben es nicht mehr, die Firmen, werden kaum aufgeklärt. Ich finde es schade, weil man sieht, also ich sage es Ihnen, probieren Sie es 8 Mal, ich gebe Ihnen die Proben mit und man sieht wirklich, wie sie dann ansprechen und es immer besser wird. Also was tue ich? Also ich gebe Medikamente, am liebsten, wenn mir das Paar kommt, weil dann höre ich, was die Frau wirklich will. Und er hört endlich, was sie wirklich will. Dass sie vielleicht geküsst werden will, gestreichelt werden will. Und dann höre ich, ob er Angst hat vor der Erregung, wenn er sie stimuliert. Bei der Erworbenen schaue ich, dass ich die Grunderkrankung behandle. Bei natürlichen Variante berate ich, eventuell kurze Sexualtherapie, keine ausführliche. Wenn die Dynamik aber beim Paar gestört ist durch die Erkrankung, und das ist sie meistens, weil die kommen so spät, dass der Frau die Lust vergangen ist. Die Frau hat kein Bedürfnis mehr, sich berühren zu lassen. Und die sagt, Frau Doktor, ich sehe den Stress schon an. Und wenn ich den Stress sehe, ich habe keine Lust mehr auf ihn. Ich liebe ihn, aber ich habe keine Lust mehr. Das heißt, sie kann sich nicht mehr fallen lassen. Das heißt, ich muss sie manchmal aus dieser Dynamik rausbringen. Bei manchen Jungen, wo ich einfach merke, die haben jetzt keine Freundin und die möchten halt doch gern und haben Angst, ja, dann verordne ich ihnen dann doch das Medikament, dass sie einfach entspannt einsteigen bei ihren Versuchen. Aber ich bespreche ganz genau, worum es wirklich geht. Ja? Und nicht, dass sie dann genauso wieder beim Zählen sind, wie oft sie was haben. Weil ich habe schon einmal ein Mail gekriegt, aber das war dreimal. Da hat sie geschrieben, von 4-mal rein raus auf 400 irgendwas mal rein raus. Da habe ich mir gedacht, da ist irgendwas faul. Die sind eh getrennt, weil wenn man sich auf das konzentriert, dann merkt man einfach, dass die Dynamik ist, funktionierst du Typ oder nicht. Ja? Ja. Und bei dem Letzten, da ist wirklich wichtig, dass Psychotherapie stattfindet, weil er einfach merken muss, wenn er wirklich nichts begreift von der Information, die durchgeht und dass sein Selbstwert so sehr daran hängt, dass er halt einfach der absolut tolle, tolle Lover ist, dann muss er was anderes tun. Lustlosigkeit Mann-Frau, immer dasselbe. Vorsicht, Therapie anderer vorliegender Störungen ist eigentlich das Wichtigste, plus dem anderen. Off-Label kann ich eventuell Wellbutrin verwenden, das war früher unser Mittel, wie man Lust steigern kann, aber Vorsicht, wenn Sie Patientinnen haben mit Chemotherapeutika, ja, oder Hormonblocker, schauen Sie, dass ja nicht derselbe enzymatische Weg ist, weil sonst blockieren Sie vielleicht die Zytostatika und so. Ja. Also schauen Sie, wenn ich das verordne, ist wirklich sexuell anregend, ja. Aber wie gesagt, ich muss immer schauen, wie kombiniert sich es mit anderen Medikamenten. In Studien wird Oxytocin erprobt, Männer und Frauen. Man muss ehrlich sagen, bei unserer Wiener Studie, dass die Placebo genauso gut war. Ja. Aber was schon schön ist bei den Männern, habe ich gemerkt, jetzt habe ich ein paar Männer gehabt, denen habe ich es gegeben, weil Oxytocin ja am höchsten ist beim Orgasmus, dass ich etliche habe, die dadurch zum ersten Mal in ihrem Leben einen Orgasmus gekriegt haben, auch schon ein Baby gezeugt haben auf dem Weg, und das ist dann schon schön, aber das ist halt nicht immer, es klappt nicht immer. Dann in Amerika ist Flibanserin zugelassen worden, die Frauen müssen 100 Milligramm täglich nehmen, um dann ein halbes bis einmal mehr im Monat Sex zu haben. Es ist Lebrido und Lebridos in Testung. Das ist ein Testosteron bei dem einen plus einem SSRI, aber sexualfreundlichen, und beim anderen ein SSRI und ein Viagra. Ja? Und das ist jetzt natürlich ein Aufschrei unter all den Sexualmedizinern, die auch ein bisschen therapeutisch was wirken können, weil sie sagen, die Werbung bei diesen Medikamenten ist, das könnt ihr sogar sexuell Traumatisierten geben. Das ist doch wurscht, weil in dem Moment, wo ihr das gebt, will der Körper unbedingt Sex haben. Ja? Also es ist gut, dass es Medikamente gibt, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir einfach keine Maschinen sind und dass wir dann nicht den Mann und die Frau stressen, nur weil es Medikamente gibt, dass sie dann zu Apparaten verkommen sollen. Das ist sehr wichtig. Gut, also Sexualstörungen sind häufig und es gibt Hilfe, wirklich passende Hilfe auch, finde ich. Nicht immer die erträumte, aber doch eine passende, aber wir Ärzte haben halt einfach noch Angst, danach zu fragen. Wie man hier sieht, aktiv fragen sehr wenige. Warum sprechen wir es nicht an? Das wissen Sie, glaube ich, eh ganz real, weil wir einfach keine Zeit haben. Und je weniger das Wissen da ist, das Sexualmedizinische, desto mehr habe ich Angst, dass ich meine kostbare Zeit vertrödel, weil ich einfach glaube, ich weiß vielleicht die wichtige Information nicht und dann brauche ich einfach zu viel Zeit. Also man muss wirklich geübt sein, dann braucht man wenig Zeit, um drauf zu kommen, was die Patientin, der Patient hat und was er braucht. Darum würde ich einfach bitten, wer Lust hat, dass er wirklich das Zertifikat der österreichischen Ärztekammer macht. Das wird stattfinden in der Sexualmedizinischen Woche, die hoffentlich sowas wie Grado wird in Zukunft. Das wird jedes Jahr im September stattfinden. Die Grundausbildung, die Zertifikatsausbildung geht genau 4 Tage lang. Hoppala, da habe ich es falsch eingetragen. Die Woche geht vom 12. bis 17. Aber die Ausbildung startet am Mittwoch, geht bis Sonntag. Das sind 4 Tage. Einen Teil davon macht man online schon. Sammelt dadurch DFB-Punkte, und das andere ist wirklich Training vor Ort. Und das ist sehr, die da sind, wissen, wie viel Spaß wir hatten. Wir hatten viel Spaß, haben immer in Originalfällen geübt. Ja? Also wir wissen dann wirklich, wie die Patienten sind und die Patientinnen. Parallel dazu findet im Rahmen dieser sexualmedizinischen Woche jeden Tag ein Workshop statt, wo wirklich angehalten sind die Referenten. Ich hoffe, sie halten sich brav dran. Ich briefe sie, dass sie wirklich Praxisrelevantes bringen. Was mache ich mit der onkologischen Patientin? Was mache ich mit dem onkologischen Patienten? Die Sexualpädagogen, dass sie sagen, was tue ich bei Verdacht, bei sexuellem Übergriff? Was mache ich, wenn die mit ihren Pornos da in der Schule halt herum zeppen und die Lehrer verzweifeln oder die Eltern, innere Medizin, die Kardiologen, die CD-Spezialisten, was mache ich, welches Medikament ist sexualfreundlich, wenn ich umsteigen will, der Professor Toplak wird das machen. Ja. Urologie und Gynäkologie ebenfalls wird vorhanden sein. Also das, und einen Abend, wo ich Sie dann einladen möchte, machen wir wirklich so ein Vernetzungs-, hoffentlich Fest. Die Sexualmedizin ist ein lustiges Völkchen, finde ich. Und es wäre schön, wenn wir einfach miteinander viel Spaß hätten und dabei auch gern lernen. Ja, ich danke Ihnen und wenn Sie Fragen haben, bis.